So, ich wurde jetzt hier in dem Industriegebiet vor Augsburg von einem Taxi ausgespuckt und stehe hier vor einer waschechten Bitcoin-Mine. Ich gehe da jetzt rein. Glück auf.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
Hier bei What the Wirtschaft schauen wir ja in der Regel auf die großen und kleinen Wirtschaftsthemen um uns herum und im Idealfall versuchen wir auch mit dem Mikrofon genau dahin zu gehen, wo die Wirtschaft so ihre Spuren hinterlässt, zum Beispiel in eine Mine der etwas anderen Art.
Genau, denn diese Mine hat mit einem Thema zu tun, das uns beiden persönlich und wahrscheinlich auch euch in egal welchen Wirtschaftsnachrichten der letzten Wochen, Monate, eigentlich fast der letzten Jahre immer wieder begegnet, nämlich der Bitcoin. Denn da ist sowas wie ein Goldrausch ausgebrochen und nicht erst seit eben.
The United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world and we'll get it done.
Seit der Wahl von Donald Trump ist der Bitcoin-Kurs von 60.000 US-Dollar auf fast 100.000 US-Dollar pro Coin gestiegen. Oder, um es in einem Meme zu sagen,
Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon.
Just wow.
Meint zumindest Trump, dass der Bitcoin durch die Decke bis zum Mond geht. Eins ist klar, der Bitcoin ist im Mainstream der Finanzwelt angekommen. Die US-Regierung will Kryptowerte deregulieren. Zentralbanken überlegen plötzlich, Bitcoin zu horten. Riesige Vermögensverwalter wie BlackRock und Co. wollen ihn handeln. Und irgendwo fährt vielleicht auch in eurem TikTok, Facebook oder Instagram-Feed gerade ein Lambo eines mysteriösen Kryptomillionärs vor und sorgt bei euch vielleicht auch für so eine Prise FOMO, also die Angst, dass man jetzt vielleicht doch noch schnell auf den Kryptozug aufspringen sollte, weil man sonst ja vielleicht was verpassen könnte.
Und vielleicht eine Prise Steuervermeidung verpassen könnte. Egal, das ist was für eine andere Folge. Der Bitcoin ist auf jeden Fall eins der ganz großen Finanzphänomene unserer Zeit. Und du hast schon gesagt, Gregor, es ist eine Art digitaler Goldrausch ausgebrochen. Gerade nochmal in den letzten Wochen und Monaten. Und wir bei What the Wirtschaft, wir reden ja oft darüber und wir streiten auch oft drüber, wir sind die Wirtschaftswühlmäuse eures Vertrauens, graben in dieser Folge richtig tief in der Erde quasi und gehen der Frage nach, wenn ihn gerade gefühlt alle haben wollen, den Bitcoin, wo zur Hölle kommt er denn eigentlich her? Und dafür haben wir unseren geschätzten Kollegen dich, Gregor, losgeschickt.
Und ich habe Christian getroffen.
In die Bitcoin-Mine direkt rein, sehr schön, sehr schön.
Oh ja.
Das sind Kompressoren, das ist nicht die Mine.
Sind wir hier unter Tage?
Sind wir hier unter Tage. Wir haben ja auch bewusst alles ein bisschen dunkel gestrichen. Wir haben noch nicht die Helme sozusagen, wie im Tagebau. Aber man könnte es durchaus sagen, wir sind hier im UG, im Untergeschoss. Das ist richtig.
Das ist Christian. Christian kommt aus der Nähe von Augsburg, ist so um die Mitte, Ende 30, hört gerne Techno und steht nicht nur auf Electronic Music, sondern auch Electronic Money. Er ist nämlich stolzer Besitzer einer Bitcoin-Mine.
Denn, das werdet ihr auch schon mal gehört haben, in sogenannten Bitcoin-Minen wird auf etwas mysteriöse Art und Weise nach diesen allseits begehrten Bitcoins geschürft.
Und um das genauer zu verstehen, wie das funktioniert, bin ich Christian also ein paar Treppen ins Untergeschoss eines grauen Gebäudes gefolgt und nehme euch jetzt mal mit auf Minenexpedition.
Genau, jetzt sind wir hier in unserem Technikbereich.
So, und dann hat Christian so ein Piepgerät, so ein Schlüsselpieper, mit dem er dann so eine Tür nach der nächsten aufmacht. Und es hat fast schon sowas wie von so einem Sicherheitsbereich, wenn man so durch mehrere gesicherte Türen muss, bis wir letztendlich ins Innere der Mine vorstoßen.
So, auf geht die Türe.
So, also es ist kein Schacht, keine Grube.
Es ist sehr sauber.
Es ist sauber.
Es ist sehr sauber hier.
Und man hört Surren.
Man hört es ein bisschen surren, das ist richtig. Das darf auch so sein. Das wird auch nicht so ganz aufhören. Und lass uns doch hier mal die Treppe weiter runtergehen und ganz nah rangehen.
So, und während wir das machen, erkläre ich euch mal, wie es da gerade aussieht. Im Prinzip sieht diese mysteriöse Mine, in die wir da gerade hineingehen, aus wie ein Heizungskeller. Also es ist warm, da laufen Rohre entlang der Decke. Und dann ist in der Mitte des Raumes so ein komisches Becken, also vielleicht so groß wie eure Badewanne zu Hause, mit so einem Glasdeckel drauf. Und durch den Glasdeckel durch sieht man, wie so Chips und grüne Leiterplatten in einer klaren Flüssigkeit schwimmen.
Und das sieht man hier, wenn du dich umdrehst, sieht man es eben auch hier. Es gibt neueste Technologien, wo die Rechner eben nicht mehr diese Ventilatoren, die lauten dran haben, von denen wir gerade gesprochen haben, sondern wo diese Rechner entweder in einem Öl eingetaucht sind. Das ist hier ganz faszinierend, weil ja wirklich die Stromkabel, die LAN-Kabel, also das sind die Gäste, ich mache mal hier diesen Kasten auf, da sind die Gäste immer sehr beeindruckt, weil man das so nicht kennt. Oh, da ist,
stellt euch einfach vor, ihr legt euren Laptop in eine Badewanne voller Öl und lasst den Laptop dann da drin laufen. Was diese Rechner dann da genau drin Mysteriöses machen, das erfahrt ihr gleich. Wichtig ist aber schon mal zu verstehen, die Rechner und Chips, die da vor sich hinrechnen, müssen ja gekühlt werden. Ihr kennt das ja auch von euren Laptops oder euren alten Tower-PCs. Die werden ja auch warm und klassischerweise nutzt man dafür dann Ventilatoren, die dann eingebaut sind in den PCs. Christian hatte aber schon eine Technik in diesem Becken, wo die Abwärme vom Öl aufgenommen wird und die Rechner so dauerhaft gekühlt werden.
Ich finde das allein schon relativ mindblowing, diese Vorstellung von einem Ölbecken, in dem ein Rechner steht. Wäre mir jetzt nicht direkt eingefallen, um Bitcoins zu meinen. Und eigentlich hätte ich mir einen Standard-Serverraum vorgestellt, ne?
Ja, da kommen wir jetzt auch noch hin, weil das ist auch die Technik, die Christian in seiner Mine hauptsächlich nutzt. In der Ecke von seiner Mine steht nämlich auch so etwas wie, ich sag mal, ein schwarzer Turm oder auch großer Schrank, in dem so ganz viele kleine Module eingebaut sind und über Wasserleitungen gekühlt werden. Das sieht dann ziemlich genauso aus, wie du es dir wahrscheinlich auch gerade vorgestellt hast, also wie in diesen Bildern von so großen Rechenzentren. Und das ist gerade auch der State of the Art des Minings, also der Ort, wo the magic happens.
So, hier werden gerade Bitcoins gemeint.
Richtig. In dem Moment, wo du hier stehst. Sauber wie ein IBM-Server.
Wo werden hier Bitcoins gemeint?
Wo? Ja, das ist immer die Frage. Wo werden, das ist wie die Frage.
Ja, du sagst das so.
Ja, genau.
Wo sind hier Bitcoins?
Genau, wo sind die Bitcoins? Also, um es kurz zu erklären und wirklich mal ganz am Anfang anzufangen. Das Bitcoin-Netzwerk ist weltweit dezentral aufgebaut und das ist die Eleganz und der wichtigste Grund, warum dieses Netzwerk von der Netzwerkadoption stärker und schneller steigt als das Internet damals, durch die Dezentralität, weil es die Miner gibt und weil die Miner eben auf der ganzen Welt zu Hause sind und sich dann ja auch noch zu Pools zusammentun. Und was passiert beim Bitcoin-Mining?
So, ich unterbreche Christian nur ungern, aber ich glaube, an der Stelle tut sich in der Mine ein ziemliches Rabbit Hole auf. Und damit wir da jetzt nicht komplett uns drin verlieren, ist vielleicht nochmal Zeit, sich in Ruhe die Basics von Bitcoin anzuschauen. Wie hat das Ganze angefangen? Und wie versprochen, was passiert da eigentlich beim Mining und warum macht man das überhaupt?
Also, um in unserem Bild zu bleiben, wie sind die Bitcoins überhaupt in die Erde gekommen? Und im Prinzip ist die Entwicklung des Bitcoins erstmal eine Reaktion auf die Weltfinanzkrise. Wir fühlen uns da jetzt nochmal rein. Es ist das Jahr 2008. Banken weltweit drohen in die Knie zu gehen.
Montag, 15. September 2008. Lehman Brothers ist bankrott. Mitarbeiter tragen ihr Hab und Gut aus dem Gebäude. Vor laufenden Kameras ist die Pleite einer Bank zu verfolgen.
Menschen auf der ganzen Welt fürchten um ihre Sparguthaben. Das etablierte Finanzsystem steht vor dem Abgrund.
Und in dieser Situation der Hoffnungslosigkeit kommt eine mysteriöse Person namens Satoshi Nakamoto auf eine Idee, ein dezentrales Geld nämlich zu schaffen, das von einer Person zu einer anderen Person verschickt werden kann, von A zu B, ohne dass da eine Bank als Mittler benötigt wird. Also schreibt diese Person ein fast schon ikonisches, nennen wir es mal Handbuch, das White Paper des Bitcoin-Netzwerks, was so eine Art Bibel oder Grundlage für diese ganze Bitcoin-Systematik darstellt.
Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wie Satoshi Nakamoto vielleicht in einem Hoodie, vorgebeugt in einem dunklen Raum vor einem Rechner sitzt, die letzten Zeilen des Bitcoin-Codes schreibt und dann zufrieden mit der Hand durch seinen Bart streicht, dann haben wir euch erwischt, seid ihr nämlich ziemliche Sexisten, weil ihr einfach mal sein Geschlecht assumed hat.
Wobei man dazu sagen muss, dass ungefähr 99% gefühlt der ganzen Bitcoin-Blase nur aus Männern besteht. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, aber wir wissen es nicht.
Nur ein kleiner Spaß. Wer genau hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt, ist tatsächlich unbekannt. Genauso wie sein oder ihr Geschlecht. Es könnte sich auch um eine Gruppe aus Menschen handeln. Alles bis heute ziemlich mysteriös.
Genau, ziemlich mysteriös alles. Es gibt aber ein paar heiße Spuren und eine ist eine Spur, die zu der Haustür eines alten Mannes und IT-Ingenieurs namens Dorian Nakamoto führte. Geburtsname tatsächlich Satoshi Nakamoto, und die Presse hat dann tatsächlich vor seinem Haus gelagert und ihm aufgelauert, weil alle plötzlich dachten, er sei der Erfinder des Bitcoin-Systems, was den aber hörbar überfordert.
Why did you create Bitcoin, sir?
Okay, no questions. I'm not involved in Bitcoin. Okay?
Who's involved in
Wait
Bitcoin?
Wait a minute. I want free lunch first. I'm gonna go with this guy.
Okay. Finde ich ziemlich gut.
Also letztendlich, man hat es gehört, er wollte Free Lunch und ist dann mit einem dieser Reporter abgegangen, dem er dann seine Geschichte erzählt hat. Und dann hat er erstmal in aller Ruhe erklärt, dass er nichts mit dem Bitcoin-Projekt zu tun habe. Es gibt aber auch noch neuere Spuren und Theorien. Wer hinter dem ganzen Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt, weiß zum Beispiel Christian Lindner.
Und mit Verlaub, dass wir überhaupt in Europa noch Bitcoin haben, wissen Sie, auf wen das zurückgeht? Mich.
Naja, war halt Wahlkampf und Lindner im Interview bei einem der größten Bitcoin-Influencer Deutschlands. Aber zurück zur Bitcoin-Story.
Genau, wir wissen nicht genau, wer die Bitcoins in der Erde versteckt hat, aber wir wissen ziemlich genau, wozu er oder sie oder die Gruppe das gemacht hat. Genau, um Bitcoins auf der Erdoberfläche nämlich sicher von Punkt A zu Punkt B, von Person A zu Person B zu schicken, braucht es, das sagte das White Paper von Satoshi Nakamoto, einmal eine Verschlüsselung und einmal eine Buchführung.
Und beides liefert die allseits bekannte, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Bitcoin Blockchain. Die dokumentiert und verifiziert Zahlungen. Und weil die ja verschlüsselt sind, müssen dafür Rätsel gelöst werden.
Und genau da kommen jetzt wieder die Bitcoin-Minen ins Spiel und die Frage, was genau da passiert, wie das Schürfen dieser Bitcoins genau aussieht. Denn diese Rätsel können halt nur Rechner lösen, die eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, eine unendliche Kombination an Zahlen durchzutippen, bis sie irgendwann mal eine richtige Zahlenkombination gefunden haben und so eine Bitcoin-Transaktion dann freigeben.
So ein bisschen wie Mastermind, wer das Spiel kennt, nur halt mit Coins. Also, und diese Arbeit erledigen halt Rechner, wie sie in Minen wie der von Christian stehen. Und mittlerweile gibt es da ein weltumspannendes Netzwerk. Christian hat so eine Mine mittlerweile sogar auch in Finnland stehen. Es gibt Menschen, die haben früher in ihrem Kinderzimmer eine kleine Bitcoin-Mine eröffnet und dort Rechner laufen lassen. Es gibt aber auch riesige Minen in Russland oder den USA, Paraguay, ganze Lagerhallen voller Rechner, die angetrieben von billigem Strom versuchen, diese Rätsel zu lösen, immer auf der Suche nach der richtigen Zahlenkombination, einem sogenannten validen Wert.
Und wenn du Glück hast, eben findest du diesen validen Wert und dann wirst du entlohnt mit entsprechend neuen Bitcoin. So kommen neue Bitcoin in das weltweite Netzwerk alle 10 Minuten im Durchschnitt hinzu.
Hast du schon mal einen Bitcoin gefunden?
Ja, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Ich glaube, das wird in meinem Leben nicht nochmal passieren. In Finnland hat einer unserer Rechner, die wir dort haben, der wird auch mit Sicherheit irgendwann in Rente gehen und eine Auszeichnung bekommen, dieser eine Rechner, der hat tatsächlich schon mal, und da muss man ja präzise sein, nicht einen Bitcoin gefunden, sondern diesen validen Wert gefunden, in Anführungszeichen.
Herzlichen Glückwunsch an diesen Rechner.
Ja, und für diese Rechenleistung wurde dieser Rechner dann mit 3,125 Bitcoin belohnt, beziehungsweise letztendlich Christian, er hat sie sozusagen zutage gefördert. Daher nennt man diesen ganzen Prozess Mining. Und um das mal einzuordnen, was Christian eben erzählt hat, 3,125 Bitcoin, die sein Rechner in Finnland gefördert hat, das sind heute am Tag der Aufzeichnung, Donnerstagmorgen, der 20. Februar 2025, ich gucke einmal kurz in den Bitcoin-Kurs, ungefähr 300.000 Euro.
Mitarbeiter des Monats, Auszeichnung geht offiziell an den Rechner. Einfach das
sechsfache Jahres, würde ich sogar sagen.
Genau, das sechsfache Durchschnittsgehalt eines Deutschen ist es ja ungefähr. Und das alles nur durchs Lösen von Rätseln in einer finnischen Mine.
Ja, damit kannst du dir also das sechsfache Jahresgehalt eines Deutschen verdienen oder vielleicht auch den berühmten neuen Lamborghini des Bitcoin-Millionärs leisten. Ich stelle mir das auf jeden Fall sehr angenehm vor, wenn du aufwachst irgendwo in Augsburg in der Provinz und hast eine Push-Nachricht aus Finnland auf dem Handy und da steht 300.000 Euro wurden gerade gefunden. Es gibt da für Christian leider nur einen Wermutstropfen.
Und natürlich leider, weil wir nicht alleine gemeint haben, sondern in einer Tippgemeinschaft wird ja dann diese 3,125 Bitcoin, die wir sonst alleine bekommen hätten, über 300.000 Euro aktuell, die werden natürlich aufgeteilt.
So, da habe ich ihm kurz ein bisschen ins Wort geplappert, aber eigentlich geht's ja darum. Insgesamt hat unser Mystery Man bzw. Mystery Woman Satoshi Nakamoto nämlich nur rund 21 Millionen Bitcoins überhaupt vorgesehen, die entstehen können. Und fast 20 Millionen wurden in den letzten Jahren bereits gefunden. Heißt, ungefähr 95% aller Bitcoin-Vorkommen sind bereits ausgehoben. Es wird also immer schwieriger, die immer komplizierteren Rätsel zu lösen und neue Bitcoins zu finden.
Ja, und deswegen tun sich einzelne Minen zu Pools zusammen, quasi so eine Art Doppelkopfrunde nur oder vielleicht eher so eine Lotto-Tipp-Gemeinschaft, um eben den Ertrag aufzuteilen. Vielleicht auch, genau, vielleicht auch den Effort aufzuteilen. Und wenn dann jemand tatsächlich Glück hat und einen Bitcoin findet, dann hat man relativ konstante Einnahmen und geht nicht pleite, weil man 10 Jahre lang glücklos alleine in der Mine gräbt und nie was gefunden hat.
Und nicht wundern, ihr seid wirklich nicht alleine, das wird immer wieder in dieser Folge sein. Auch hier stellt sich euch vielleicht die sehr berechtigte Frage, what the fuck? Warum ist denn die Menge nur auf 21 Millionen Bitcoin begrenzt? Macht eigentlich erstmal nicht so viel Sinn. Die Antwort ist, Satoshi Nakamoto wollte, dass der Bitcoin, ähnlich wie der Rohstoff Gold zum Beispiel, ein knappes Gut bleibt und hat daher auch einen Mechanismus, das sogenannte Halving, also zu Deutsch Halbierung, in das Bitcoin-Protokoll eingebaut. Und dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit, mit der Christian und alle anderen Miner auf der Welt neue Bitcoins finden können, immer weiter abnimmt. Und jetzt dauert es wahrscheinlich noch 100 Jahre, bis man die letzten verbliebenen 1 Million Bitcoins noch finden kann.
So, und das ist der Job von Menschen wie Christian, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als in ihrer Mine nach Bitcoins suchen. Oder zumindest haben wir das am Anfang gedacht, dass sie nichts anderes tun. Aber dann hat uns Christian erzählt, dass diese ganze Bitcoin-Nummer eher so eine Art Nebenschauplatz für ihn ist.
Die Wärme ist in unserer Kosmetikfirma und da kann Bitcoin Mining auch ein Booster sein in der Wärmeerzeugung.
Also Gregor, nach dem Ölbecken ist das ja für mich der wahre mysteriöse Moment. Irgendein mittelständisches Unternehmen in der Nähe von Augsburg hat in seinem Heizungskeller eine Bitcoin-Mine und eine Etage oben drüber produzieren sie aber eigentlich Cremes und Kosmetikprodukte.
Ja, und Spray- und Pumpsysteme nicht vergessen. Christians Familienunternehmen beschäftigt das nur, by the way, rund 250 Mitarbeiter.
Ja, 250 Mitarbeiter und wahrscheinlich auch noch so Weltmarktführer für Druck-, Pump-, Zerstörbersysteme. Ja. Also über diese mystischen Hidden Champions würde ich ja gerne auch mal separat einen Podcast machen, aber ist ein anderes Thema, ne?
Ich finde es ja auch schön, dass das bisher der mysteriöseste Moment war. Ich meine, wir haben auch schon über irgendwelche armen, alten, japanischstämmigen Männer gesprochen, die verdächtigt worden sind, Satoshi Nakamoto zu sein und aufgelaut worden sind von der Presse. Aber ja, wir haben ja jetzt ganz einfach gesagt gelernt, beim Bitcoin-Mining fließt Strom in Rechner und am Ende kommen Bitcoins und Abwärme bei raus. So, ganz basic. Und diese Abwärme der Bitcoin-Minen, findet zumindest Christian, kann man eigentlich gut verwenden, weil
das Bitcoin das schönste Abfallprodukt der Welt ist bei der Wärmeerzeugung.
Also im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen. Christian zapft Strom aus einer Photovoltaikanlage und dem Netz und treibt damit in seiner Mine die Rechner fürs Bitcoin-Mining an. Die Rechner arbeiten also fleißig und erwärmen dabei das Wasser, mit dem sie gekühlt werden. Und das so erwärmte Wasser nutzt Christian dann unter anderem in Kombination mit einer Wärmepumpe, um seine komplette Firma bzw. Firmengruppe zu beheizen, um damit dann zum Beispiel Creme-Schaumprodukte herzustellen.
Es ist quasi Kreislaufwirtschaft mal ganz anders gedacht, kann man sagen. Klingt auf jeden Fall smart. Und es ist ja auch im Prinzip ein bisschen die Antwort auf den Vorwurf, der doch schon oft kommt bei Bitcoin und allen Kryptowährungen, nämlich wie energieverschwendend oder wie energieintensiv die sind. Und dass das gesamte Bitcoin-Netzwerk im Prinzip im Jahr so viel verbraucht oder noch mehr Strom verbraucht als Länder wie Dänemark und Portugal zusammen.
Genau, das ist ja auch so. Aber Christian glaubt, da gibt es einen Markt für solche energieschonenderen Lösungen und will also nicht nur selbst jetzt in Augsburg und Finnland nach Bitcoins schürfen, sondern will halt auch obendrein noch das Equipment dafür, also quasi die Spitzhacken, die Rechner und so weiter, an andere Betriebe verkaufen. Dafür hat er dann noch extra ein Startup gegründet, neben seinem ganzen Druckpumpengeschäft. Und wir haben ja das Thema Goldrausch schon angesprochen. Da sind wir ja in dieser Bergmanns-Metaphernwelt. So erlebt Christian das in gewisser Weise gerade, weil er sagt, dass er gerade total viele Anfragen von Investoren und Firmen kriegt, die sich auch dafür interessieren, irgendwie am Mining mitzuverdienen, weil der Bitcoin ist in seinem Angebot ja auf 21 Millionen Stück begrenzt. Und jetzt gehen im Moment sehr viele davon aus, dass die Nachfrage perspektivisch immer weiter steigt nach Bitcoins.
Das sind die ökonomischen Bedingungen von Bitcoin Mining. Wenn mal der Kurs, und das gab es in der Vergangenheit immer wieder, innerhalb von einem Jahr sich ums 5-6-fache erhöht, dann kann in der gleichen Geschwindigkeit nicht so viele Rechner hinzugefügt werden, bis dann so viele Rechner gebaut und dem Netzwerk hinzugefügt wurden. Und in dieser Zeit verdienst du dann als Miner sehr, sehr viel Geld und kannst diese Maschinen hier innerhalb von 2-3 Monaten abbezahlen. Nur, und das wissen wir auch nicht, keiner hat die Glaskugel, keiner weiß, wann dieser Moment ist. Aber wir sind sehr froh, wenn wir dann schon Rechner am Laufen haben.
Kann ja aber auch andersrum laufen. 5-6-fach nach unten.
Ja, natürlich, das kann auch sein.
Was bedeutet das dann?
Das bedeutet, dass du diese Rechner dann ja trotzdem laufen lassen kannst. Und deswegen bin ich ja der große Verfechter und Fan davon, weitere sogenannte Umsatzeinnahmequellen mit diesem Rechenzentrum zu erzielen. So wie du es hier siehst, wir erzeugen Wärme. Mir ist es egal, ob der Bitcoin mir dann keine 20 Cent mehr bringt, sondern 5 Cent, weil hier geht es ja um die Wärmeerzeugung.
Es geht bei Christian und dem Bitcoin also erstmal um die Erzeugung von Wärme. Und genau da sind wir in unserer Recherche, in den Minengängen des Bitcoin-Systems, auf eine letzte Spur, ein letztes Rabbit Hole gestoßen. Wir haben nämlich da einen Verdacht. Wenn man mal jetzt einen Schritt zurückgeht, Richtung Oberfläche, mal ganz einfach tief durchatmet, dreht sich nicht nur bei Christian in der Mine, sondern vielleicht ganz generell im Bitcoin- und Kryptosystem eigentlich und letztendlich nicht alles nur um heiße Luft?
Fartcoin, ja, 1,5 Milliarden Dollar Market Cap. Für Fartcoin. Da fragt man sich auch, okay, also da gibt es aber in diesem Rabbit Hole, ne, des Krypto-Ökosystems eine ganze Menge von falschen Abzweigungen.
Also das, was ihr euch vielleicht auch schon mal gedacht habt, das fragt man sich auch schon im Podcast des Neo-Brokers Scalable. Grüße gehen raus. Der Fartcoin parodiert es letztendlich auch bis auf die Spitze. In der Krypto-Branche wird teilweise, das habt ihr wahrscheinlich auch schon verstanden, mit sehr viel heißer, unangenehm riechender Luft gehandelt. Digitale Werte nämlich, die manche vielleicht reich machen, hinter denen aber eigentlich gar keine Substanz steckt.
Und auch sehr viel Internet-Bro-Humor. Gefühlt hat heutzutage wirklich jeder einen eigenen Coin, vom süßen Shiba Inu-Hund über Donald Trump, über Javi Milei, der zumindest keinen Coin hat, aber ihn beworben hat, bis zum Hawk-Tour-Girl.
Die Branche fällt gerade irgendwie in den letzten Wochen immer wieder durch Skandale auf, weil irgendwelche vermeintlich unseriösen Gestalten für einen Coin werben, der Wert des Coins dann durch die Decke steigt, irgendjemanden reich macht, bis zum Mond geht, der dann aber abkassiert und der Wert des Coins anschließend wieder total in den Keller rauscht.
Pump-and-Dump-Schemes nennt man sowas. Let's say, nur als Beispiel, ich würde einen Coin rausbringen, den What the Wirtschaftscoin oder den Markus-Coin oder so.
Den Wolfie-Coin.
Genau, nur ein Beispiel. Und von dem gehören mir dann 80%, den Rest bringe ich an meine Jüngeren, die ich auf irgendeiner Plattform angeworben habe. Und die überzeuge ich alle dazu, immer neue Leute reinzuholen, so als wäre es fast so eine Art Netzwerkmarketing oder so. Und die kaufen mir die dann zu Mondpreisen ab. Ich bin dann reich, ich habe quasi einen Teil meiner Coins, die eigentlich vorher nichts wert waren, einfach verkauft. Sie haben aber ein Stück weit vielleicht Quatsch in der Hand und ich mache mich dann auf in Emirate, mache einen Podcast auf mit einem guten Freund und melde mich offiziell steuerpflichtig in Dubai, so als Beispiel.
Ja, es hört sich nach einem sehr cleveren Scheme an. Und da auch vielleicht ein kleiner Verweis auf unsere letzte Folge zum Thema Netzwerkmarketing, findet ihr in unserem Feed, das ist just by the way. So, und jetzt müssen wir uns aber vielleicht mal ganz ehrlich fragen. Das, was Markus da gerade skizziert hat, ist natürlich so ein Extrembeispiel. Aber ist der Bitcoin fundamental betrachtet eigentlich so viel anders?
Und da muss man sagen, und das hat mich in der Folge jetzt auch überzeugt, ist die Antwort schon ja. Der Bitcoin ist nicht beliebig vervielfältigbar. Er ist auch durch dieses weltweite Netzwerk aus Minern ein Stück weit vor Manipulation geschützt und bietet auch zumindest den Nutzen, dass man damit tatsächlich bezahlen kann.
In der Praxis sieht es allerdings auch so aus, das müssen wir auch, finde ich, darstellen, dass bisher eigentlich fast niemand damit bezahlt. Also es ist marginal. Sondern der Bitcoin eigentlich nur als reine Anlage bzw. ja, Spekulationsobjekt genutzt wird, mit dem man aber im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Immobilien oder Aktien, Unternehmensbeteiligungen oder so, eigentlich nichts wirklich machen kann und das auch nichts zur realen Wirtschaft beiträgt. Und daher auch eigentlich eine Anlage ist, von der man letztendlich ausschließlich darauf hoffen muss, dass irgendwer irgendwann bereit ist, dafür noch mehr zu bezahlen, als man es selbst einmal getan hat. heiße Luft eben.
Mein ganz heißer Take ist ja, dass der Bitcoin eventuell eine Anlage ist, auf die man nach einem Jahr Haltepflicht keine Steuern zahlen muss. Aber das ist nur ein ganz heißer Take. Aber das,
ja, Markus, das muss mir vielleicht auch nochmal disclaimen. Markus hat es irgendwie mit der Kryptobranche. Ich bin ja nicht ganz so. Das ist ja auch nur die Kritik erstmal von einigen Verbraucherschützern und auch beispielsweise der Europäischen Zentralbank. Wir machen uns das hier nicht zu eigen. Aber da wird natürlich nochmal die Frage aufgeworfen, wird da nicht wahnsinnig viel Rechenleistung, auch wenn man es wie Christian vergleichsweise smart und energieeffizient macht, eigentlich ins Nichts gefeuert?
Genau. Und ihr könnt, wenn diese ganze Diskussion euch interessiert und eigentlich ist es auch schon ein Stück weit ein Glaubensstreit, mal ein Stück von Gregor reinhören, das ich sehr empfehlen kann. Das hat er vor kurzem in der Sendung Hintergrund gemacht vom Deutschlandfunk und hat da versucht, mal beide Seiten zu beleuchten in diesem Glaubensstreit. Und den Link packen wir euch auch in die Shownotes natürlich. Und außerdem findet ihr dann auch eine Studie zu der Frage, wie smart eigentlich Bitcoin-Mining wirklich innerhalb von erneuerbaren Energiesystemen genutzt werden kann. In der Theorie sieht nämlich da diese Studie das Ganze deutlich kritischer als der Mann aus der Praxis, Christian.
Ihr seht schon, in so einer Bitcoin-Mine tun sich links und rechts sehr viele Rabbit Holes auf, in die man eintauchen kann. Aber wo einem auch mal schnell die Decke über dem Kopf zusammenstürzt. Glaubt mir, ihr seid damit nicht allein. Also würde ich sagen, Markus, schnell raus mit uns für heute.
Okay. So, ich fand es eine wunderschöne Folge. Ich habe eine Rubrikidee, die ich gerne vorstellen würde. Und zwar Mitarbeiter des Monats. Wir haben ja nur zwei Folgen im Monat. Aber ich finde, der Rechner von Christian hat sich das redlich verdient.
Der Rechner in der finnischen Mine. Genau. Mit den 300.000 Euro, ja.
Genau. Und ist ja auch ein Stück weit die Hoffnung, dass die Roboter die Arbeit übernehmen. Deswegen ist das ganz gut.
So, du hast ja gesagt, wir haben zwei Folgen im Monat Februar. Die letzte war die Folge zu Tupperware, Thermomix und Netzwerkmarketing. Da wäre natürlich die Mitarbeiterin des Monats auch ein würdiger Kandidat, Brownie Wise, die legendäre Marketing-Ikone, die Tupper-Partys überhaupt erst erfunden und damit diese Art des Verkaufens entwickelt und revolutioniert hat. Auch eine würdige Kandidatin, aber ich finde, dieser Rechner wäre wirklich für den Monat Februar der Podcast-Mitarbeiter des Monats.
Ja, meine Meinung. Ich auch.
Wir sind in dieser Folge jedenfalls in eine Bitcoin-Mine abgestiegen und haben gehört, wie in so einer Mine Bitcoins durch Rechenpower entstehen.
Und wir haben auf jeden Fall auch gelernt, dass man die Abwärme, die bei diesen Schürf- bzw. Rechenprozessen entsteht, auch nutzen kann. Zum Beispiel als mittelständisches Unternehmen, das Kosmetikprodukte oder Spraysysteme herstellt.
Und wer weiß, vielleicht verdient sich Christian mit dieser Idee ja auch noch eine goldene Nase, weil er noch viele andere Industriebetriebe findet, die das genau so machen wollen. Witzigerweise, nur so nebenbei, wurden ja auch beim kalifornischen Goldrausch in erster Linie gar nicht die vielen Schürfer und Miner reich, sondern die Händler, die das Equipment vertickt haben. Also, ob das für Christian klappt, who knows. Wir schicken auf jeden Fall ganz liebe Grüße.
Und euch natürlich auch, die mit uns auf Minenexpeditionen gegangen sind. Vielleicht geht ihr jetzt danach mal wieder ins Helle, an die frische Luft und atmet einmal tief durch. Und geht nicht nur ein bisschen weg von der Screentime, ne?
Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch genau dazu auch noch im Podcast von unseren Deutschlandfunk Nova Kolleginnen und Kollegen von Update Erde schlau machen, wieso die Luftqualität in Deutschland teilweise ganz schön schlecht ist, wenn wir es jetzt schon davon haben, dass man vielleicht mal wieder an die Oberfläche gehen sollte, was dagegen hilft und warum die Luft in Europa im Durchschnitt der letzten Jahre trotzdem besser geworden ist. Das hört ihr bei Update Erde. Diese und alle anderen Folgen, wie auch unsere, findet ihr in der Deutschlandfunk App. Wir freuen uns, wenn ihr uns empfehlt, weiterschickt. Wie auch immer. Und auch wenn ihr uns vielleicht eure Ideen für den Mitarbeiter des Monats schickt, vielleicht findet ihr ja der, wie hieß er, Dorian Satoshi Nakamoto, den verdient hat, diesen Titel. Wir freuen uns auf jede Form der Zuschrift an.
Genau.
Wie ist unsere Adresse?
whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Die Hosts dieser Folge waren Gregor Lischka und Markus Wolf.
Produktion hatte Uwe Bräunig verantwortet.
Und Redaktion hatte Anne Göbel.
Und damit sagen wir tschüss.
Tschüssi.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.